Willkommen zurück zum zweiten Modul des MVA-Kurses Enterprise Mobility Management 2016 und in diesem Modul geht es um das Thema Azure Active Directory. Was wollen wir in dem Modul behandeln? Da geht es erstmal darum, vielleicht nochmal einen groben Überblick zu kriegen, was ist denn Azure Active Directory eigentlich? Wir haben auch im ersten Modul schon auf unseren Kurs aus dem Jahr 2015 verwiesen, also da geht es dann nochmal ein bisschen tiefer rein. Wir wollen aber dennoch einen groben Überblick geben, was kann man mit Azure Active Directory machen. Dann möchten wir vorstellen, was es Neues gibt im Bereich Azure AD Connect Health.
Und natürlich Azure AD Connect selbst nicht zu vergessen.
Genau, definitiv.
Dann gibt es noch zwei Neuerungen, das sogenannte Azure AD B2B. Und wo Business-Szenarien da sind, sind Consumer-Szenarien nicht weit. Also genau. Auch natürlich das Azure AD B2C, wie ich es letzten Endes für meine Kunden nutzen kann. Legen wir los. Ganz kurzer Überblick für die, die nicht wissen, was ein Azure Active Directory ist. In meiner täglichen Arbeit kommt es mir immer noch unter, dass viele so im Hinterkopf haben, weil der Name vielleicht auch ein bisschen unglücklich gewählt ist. Das ist mein On-Premise Active Directory, was ich habe, was 1:1 so einfach nur nach Azure synchronisiert wird und ich damit dann nichts mehr zu tun habe. Dem ist aber natürlich nicht so. Wir haben eine Identitätsprovider, der uns hier zur Verfügung gestellt wird, den wir zusätzlich mit einem On-Premise Active Directory verbinden können, aber nicht müssen. Er kann natürlich auch eigenständig dort laufen.
Ja. Und kurze Zwischenfrage, werden da alle Attribute synchronisiert mit diesem Connector?
Das würde überhaupt gar keinen Sinn machen. Da kommen wir aber auch gleich noch dazu, was der Connector überhaupt macht. Das heißt also, wir gehen her und nehmen uns eine Handvoll Attribute für die Services, die wir benötigen. Mhm. Wir sind auch in der Lage, Attribute herauszufiltern, die nicht synchronisiert werden sollen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die wir haben. Was bekommen wir an Benefits daraus? Wir haben unsere Identität öffentlich verfügbar, natürlich aber auch entsprechend gesichert, womit wir mit unseren On-Premises-Services uns verbinden können. Wir können darüber hinaus Self-Services zur Verfügung stellen, das heißt, wenn ein Passwort entsprechend abläuft, dass wir das zurücksetzen können und es dann auch in unser On-Premise Active Directory geschrieben wird, wenn wir es denn wollen. Oder natürlich weitere Dienste nutzen können, wo wir auch Identitäten zu einer bestimmten Identität hinterlegen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wenn wir einen Twitter-Account haben, das ist Benutzername und Passwort von dem Twitter-Dienst. Wenn ich eine Social-Media-Abteilung heute nehme, sind häufig studentische Aushilfen mit an Bord, die kurzfristig damit arbeiten. Aber Benutzername und Passwort werden in der Regel selten in einem Zyklus geändert, so dass man selbst Jahre danach noch auf die gleichen Daten zugreifen kann. Viel pfiffiger ist es natürlich dann, so einen Dienst wie das Azure Active Directory zu nutzen, wo ich die Daten einem bestehenden Benutzer als Kachel hinterlege, er sich über ein Modul damit einwählen kann und sobald er die Abteilung oder das Unternehmen verlässt, ihm die Rechte entziehe und er bekommt nie Benutzername und Passwort physisch in die Hand. Das sind natürlich Dienste, wie auch Office 365, die darauf fußen, dass der Benutzer sich hier vernünftig anmelden kann, so dass ich eine zentrale Basis habe als Identitätssystem und wirklich nicht als Active Directory in the Cloud, das ich hier nutzen kann und damit dann zu arbeiten. Du hast es schon gesagt, wir haben verschiedene Möglichkeiten, Identitäten hier zu verwalten. Ich könnte natürlich auch hergehen und mir eine riesengroße CSV-Datei fertig machen, die ich dann ins Azure Active Directory lade, um entsprechend Benutzer-Accounts zu erzeugen. Selten mag ich aber wirklich mit zwei verschiedenen Identitäten herumlaufen. Deswegen kann ich diese Identitäten synchronisieren. Einerseits inklusive dem gehashten Passwort-Hash. Das heißt also, auch diese Information wird über ein Sync-Tool, was ich gleich vorstellen werde, entsprechend synchronisiert. Dafür habe ich dann aber natürlich die Möglichkeit, dann auch im föderierten Dienst, im Azure Active Directory, solche Self-Services zu nutzen, wie mein Passwort zu ändern, damit diese Daten dann auch zurückgespielt werden. In Deutschland sind wir natürlich ein bisschen konservativer. Das heißt also, da wollen wir eher den Zugriff auf unser Passwort oder den gehashten Passwort-Hash eher behalten. Auch das ist letzten Endes als Betriebsmodell möglich. Dann reden wir aber nicht mehr von einer reinen Synchronisation, sondern von einer Federation. Das heißt also, wir synchronisieren wiederum Identitätsattribute, die wir für den Dienst, die an Microsoft Azure Active Directory gekoppelt sind, genutzt werden können. Die Authentifizierung allerdings wird aber nicht von Azure Active Directory durchgeführt, sondern von unserem Active Directory Federation Service. Das ist ein Dienst, den müssen wir selbst als Unternehmen an unsere Unternehmensaußenkante stellen. Dieser führt letzten Endes die Synchronisation durch. Das heißt also, die Passwörter verlassen unser Unternehmen letzten Endes nicht. Und es wird nur ein entsprechender Sicherheitstoken weitergegeben, mit dem dann weitergearbeitet werden kann.
Was müssen wir an der Stelle vielleicht besonders beachten im Vergleich zur Synchronisierung?
Punkt Nummer 1, der ADFS-Server muss entsprechend hochverfügbar aufgestellt werden. Okay. Denn wenn dieser Server nicht zur Verfügung steht, dann könnt ihr als Microsoft bei der Authentifizierung im ersten Step auch nicht weiterhelfen. Der zweite Punkt ist natürlich diese kleine Linie, die zwischen Azure Active Directory und ADFS hin und her läuft. Das ist also die Internetleitung. Ich muss also auch eine entsprechende Internetverbindung darlegen, denn wenn mein ADFS-Server nicht erreichbar ist, dann kann auch ich in diesem Fall keine Authentifizierung durchführen und komme auch nicht weiter. Das sind also die beiden Modelle, wenn ich denn ein On-Premise Active Directory nutzen möchte, mit dem ich im Azure Active Directory arbeiten kann. Ansonsten natürlich bleibt immer noch der Cloud-Only-Ansatz. Wenn ich also nur das reine Verzeichnis nutzen möchte, kann ich das natürlich auch tun. Das wären dann diese drei Betriebsmodelle, die wir dazu haben. Damit wir unsere Identitäten letzten Endes ins Azure Active Directory von unserem On-Premise Active Directory bekommen, gibt es ein sogenanntes Tool, das nennt sich AAD Connect. Ist in der Vergangenheit auch ein paar Mal umbenannt worden. Also wer mit Office 365 sehr frühzeitig angefangen hat, kennt wahrscheinlich noch DIRSync. Parallel zum DIRSync ist aber ein Tool erstellt worden, das nannte sich AAD Sync. Und hatte einige Vorteile gegenüber dem reinen DIRSync, aber DIRSync war flexibler einsetzbar, sodass man irgendwann auf die Idee gekommen ist, okay, wir vereinheitlichen alles und bieten es als sogenanntes AAD Connect an. Und das ist das Tool, was dann letzten Endes bei uns on-premise installiert werden muss. Ja, mittlerweile ist das Tool auch so schlau, dass wir auch eine integrierte Konfiguration für ADFS damit durchführen können, sodass wir hier die manuellen Schritte nicht durchführen müssen. Wir können die Attribute auf Service Layer entsprechend definieren, die wir entsprechend synchronisieren wollen. Das heißt also, wir müssen, wenn wir Lync Online verwenden möchten, beziehungsweise Skype for Business Online, die frei gebucht Zeiten letzten Endes zur Verfügung stellen, da ansonsten der Dienst damit nicht weiterarbeiten kann. Mhm. Wir können die Daten letzten Endes, die ausgetauscht werden sollen, auch noch festsetzen, ob wir also Passwort-Synchronisation durchführen wollen, ob wir ein Passwort-Writeback durchführen wollen, wenn wir das Self-Service-Portal nutzen möchten, aber natürlich auch Device-Writeback und andere Funktionalitäten. Das heißt also, wir können auch aus dem Azure Active Directory hinaus Informationen in unserem lokalen Active Directory ablegen, sofern wir es dann auch wirklich brauchen.
Okay, das hört sich gut an. Was hat sich in dem Bereich jetzt getan mit einer neuen Version? Es gibt eine Version 1.1 dieses Tools. Was gibt es da an Neuerungen, die vielleicht interessant sind, was wir vorher noch nicht machen konnten?
Das Synchronisationsintervall war auf 3 Stunden gestellt und das konnte man leider auch systemtechnisch nicht weiter runtersetzen. Mhm. Das heißt also, erst wenn ich on-premise etwas geändert habe und zumindest keine manuelle Synchronisation angestoßen habe, hat es bis zu 3 Stunden gedauert, bis diese Informationen entsprechend im Azure Active Directory zur Verfügung standen. Das mag für große Szenarien, große Unternehmen sehr sinnvoll sein, wo sehr viele Daten ausgetauscht werden, dass also auch die Synchronisation oder das Finden der Deltas, die synchronisiert werden müssen, entsprechend etwas länger dauert. Das hat man für kleinere Firmen letzten Endes jetzt auch auf 30 Minuten gesetzt, sodass hier eine schnellere Synchronisation erfolgen kann. Mhm. Da die Azure-Dienste sich heutzutage sehr schnell ändern, sind auch Änderungen notwendig von Zeit zu Zeit, die das AD Connect selbst betreffen. Und da hat man natürlich ein Auto-Update dem Tool spendiert, sodass ein Administrator nun nicht mehr unbedingt in die Notwendigkeit kommt, das Tool selbst aktualisieren zu müssen. Er kann es immer noch, aber wenn er sagt, nee, ich bin fein damit, wenn sich das Tool selbst aktualisiert, dann kann man diese Funktionalität auch nutzen. Mhm. Für Testszenarien hat es sich auch bewährt, auch mal zwischen den Authentifizierungsmethoden zwischen ADFS und direkte Authentifizierung hin und her zu schalten. Und dafür hat man nun die Möglichkeit geschaffen, auch diesen Schalter direkt im AD Connect umzusetzen. Was ich ansonsten auch noch neuerdings machen kann, ist, dass ich nicht das ganze Verzeichnis aktualisieren muss. Das musste ich vorher auch nicht. Ich musste aber manuell einstellen, welche OUs oder welche Domänen synchronisiert werden. Das ist natürlich jetzt auch in den Assistenten gewandert, dass ich das direkt dort einstellen kann. Und das sind die Neuerungen, die im Azure Active Directory Connect dazugekommen sind. Wenn ich mich jetzt natürlich für eine Variante entscheide, die ein ADFS mit beinhaltet, ist dann natürlich so die Frage, wie sieht das denn letzten Endes aus? Funktionieren meine ADFS-Server vernünftig? Das kann ich auch entsprechend überprüfen. Das hat Microsoft auch an der Stelle ein bisschen vereinfacht. Es gibt mittlerweile im Azure-Portal ein sogenanntes Azure Active Directory Connect Health. Mhm. Besteht aus einem Plugin für Azure, dass ich mir also ein Dashboard anzeigen kann, wie meine Systeme laufen und natürlich eine Komponente, die ich on-premise entsprechend installieren muss, die dann die ADFS-Server überprüft. Das heißt also, die zeigt mir dann zusätzlich Warnungen an, wenn der Zugriff auf ADFS-geschützte Anwendungen möglich ist oder auch nicht. Ich bekomme E-Mail-Benachrichtigungen für kritische Warnungen, Leistungsdaten für die Kapazitätsplanung. Das heißt also, je mehr ich diese Services nutze, desto häufiger werden auch Autorisierungsanfragen gestellt und dementsprechend muss ich auch damit rechnen, vielleicht die Internetleitung oder aber auch die Server entsprechend weiter auszubauen. Dann detaillierte Ansichten zu den ADFS-Anmeldemustern, um Abweichungen zu ermitteln oder Baselines für die Kapazitätsplanung auch an dieser Stelle festzustellen und natürlich, ob die Synchronisationsfunktion überhaupt gegeben ist, dass meine Daten hier auch aktuell im Azure Active Directory gehalten werden. Und so sieht letzten Endes das Dashboard aus. Man sieht also die Anzahl der Token-Anforderungen, damit ich auf die Dienste zugreifen kann, die ich hier benötige. Dann auch noch die entsprechenden Seiten, von denen diese Aufrufe bzw. über die letzten Endes diese Aufrufe getätigt wurden. Und so sehe ich auch die Nutzungsanalyse, inwieweit ich mit meinem System hier noch gut aufgestellt bin oder aber hier zukünftig tätig werden muss. Mhm. Das nächste Thema ist eigentlich so ein typisches Thema. Wenn ich jetzt ein Azure Active Directory habe, mag ich vielleicht mit einem Partner zusammenarbeiten, der auch ein Azure Active Directory mag. Letztes Jahr im Zeitraum Januar, Februar gab es noch nichts, dass man damit vernünftig umgehen konnte. Da musste man sich kleiner Helferlein bedienen, dass man einen zusätzlichen Benutzer im entsprechenden Tenant aufgebaut hat, was natürlich ziemlich unschön ist. Das wollen wir nicht haben. Nun aber hat man die Möglichkeit geschaffen, Benutzer aus einem fremden Tenant in seinen eigenen Azure AD Tenant einzuladen. Und das sieht so aus, ich gehe in meinen Azure Active Directory hinein und habe dort die Möglichkeit, neue Benutzer anzulegen. Als Option kann ich da sagen, Users and Partner Companies und habe dann eine CSV-Datei, die einfach hochgeladen werden muss. Danach, da diese CSV-Datei auch die E-Mail-Adresse der Benutzer beinhaltet, werden Einladungen an diese Benutzer verschickt, die dann wiederum Zusagen oder die Einladung akzeptieren können, um dann letzten Endes in meinem Verzeichnis gelistet zu werden. Wie sieht so eine CSV-Datei letzten Endes aus? Wir haben hier ein kleines Beispiel einmal mitgebracht, welche Datenfelder hier enthalten sind, und damit man einen Überblick darüber bekommt. Die E-Mail-Adresse, damit man überhaupt eine E-Mail zuschicken kann, ist, denke ich, selbsterklärend. Wir brauchen diese natürlich auch als primäres Benutzerattribut, damit diese auch unserem Verzeichnis hinzugefügt werden kann. Ein Display-Name, damit die E-Mail halt auch, die Einladungs-E-Mail hier vernünftig dargestellt werden kann, aber man den Benutzer auch anhand seines Namens im Azure Active Directory identifizieren kann. Dann die Invite-App-ID, das heißt also, zu welcher Anwendung ich letzten Endes den Benutzer einladen möchte. Das ist aber letzten Endes ein Platzhalter, damit auch die Symbolik innerhalb der E-Mail vernünftig dargestellt wird. Die Invite-Reply-URL, auf die zurückgeführt werden soll, wenn die Einladung entsprechend angenommen wurde. Dann die App-Resources oder die Group-Resources. Das heißt, ich kann dem Benutzer direkt spezifischen Gruppen zuordnen oder aber spezifischen Applikationen, wenn er sie denn nutzen möchte. In unserem Beispiel sieht man aber, dass hier nichts entsprechend angegeben ist. Muss auch hier an der Stelle nichts eingegeben sein. Ich kann den Benutzer hinterher in meinem Azure Active Directory über das Portal genauso verwalten wie meine Benutzer. Das sehen wir auch noch gleich. Und natürlich Invite Contact Us URL, wenn ich also noch der Einladung, der Information hinzufügen möchte, wo mich der eingeladene Benutzer erreichen kann, um weitere Informationen zu behalten, kann ich hier eine URL angeben. Und das wird
auch in der Rückfragen in der Zusammenarbeit oder Ähnliches.
Korrekt. Das heißt, das wird hier in der E-Mail dann entsprechend hinzugefügt. Wie sieht das letzten Endes aus? Ich schalte dazu einmal ganz kurz um und gehe einmal in mein Azure Active Directory. Das hier ist also das Azure Active Directory für mein Beispiel, was ich verwenden möchte. Und hier sieht man schon jede Menge Benutzer, die hinzugefügt wurden. Das heißt also, man sieht hier auch verschiedene Quellen, wo die Benutzer herkommen. Entweder ein reines Azure Active Directory Konto, was also nur im Azure Active Directory existiert. Ein lokales Active Directory Verzeichnis Konto, was entsprechend synchronisiert wurde. Und natürlich auch Microsoft-Konten, die ich hier entsprechend hinzufügen kann. Und es gibt hier noch einen Kollegen in dem Verzeichnis, den ich hinzufügen möchte, und zwar dieser hier.
Da sieht man in Klammern anderes Verzeichnis, was hat das zu bedeuten?
Das heißt also, man sieht auch an der Domäne, während es bei den anderen Kollegen, wie hier unten beispielsweise hood-lab.com ist, was meine benutzerdefinierte Domäne auch ist, die ich hier verwende, hat dieser Benutzer eine ganz andere Domäne, hlintune-test01.microsoft.com. Das heißt also, dieser Benutzer ist aus einem anderen Verzeichnis eingeladen worden in dieses Verzeichnis, liegt mir aber innerhalb meines Verzeichnisses nun als Benutzerobjekt vor. Das heißt also, ich kann ihn auch, was zumindest mein Tenant angeht, genauso verwalten wie meine eigenen Benutzer. Ich kann ihm Applikationen zuweisen, ich kann ihm Zugriff auf mein Office 365 geben und so weiter und so fort, wenn ich das entsprechend möchte. So sieht das also dann in dem Fall aus. Der nächste Punkt ist natürlich nicht unser B2B-Szenario, sondern wenn wir schon ein Azure Active Directory haben, klingt es eigentlich ganz pfiffig, auch dieses zu verwenden für meine Dienste, die ich meinen Kunden anbiete. Das heißt also, ich muss hier auch keine eigene User-Verwaltung für meine Dienste erstellen, sondern kann auch eine Azure Active Directory dafür verwenden, wo man sich letzten Endes demgegenüber auch authentifizieren kann. Das kann ich mit meiner E-Mail-Adresse machen. Ich kann aber natürlich auch hergehen und weitere Social-Verknüpfungen hier mit beifügen von Drittanbietern wie Facebook beispielsweise, womit ein Anmelden darüber auch entsprechend ermöglicht wird. Wie sieht das letzten Endes einmal aus, bevor wir gleich auch schon zum Schluss kommen? Das ist hier so mein Azure Active Directory, was ich letzten Endes zu Testzwecken erstellt habe. Das heißt also, ich habe hier schon einige Einstellungen voreingestellt. Das heißt also, einerseits Applikationen, die überhaupt auf mein Verzeichnis zugreifen können. Hier sehen wir eine Applikation, Customers. Das ist eine Web-Applikation zu Testzwecken, die sehen wir auch gleich, wo eine Application-ID erstellt wurde, wo mein Client-Secret erstellt wurde, wo ich die URL festgelegt habe, um darauf zuzugreifen. Dann der Punkt Identity Providers. Das heißt also, über welche Provider kann ich mich letzten Endes anmelden? Und hier sind zwei voreingestellt, das heißt einmal über meine E-Mail-Adresse oder aber über einen verknüpften Facebook-Account. Das heißt also, dort könnte ich auch, habe ich mich vorher einmal angemeldet, habe eine Client-ID bekommen, ein entsprechendes Client-Secret, was ich hier eingetragen habe und damit die Verknüpfung dargestellt.
Und Identity Provider, du hast jetzt gerade gesagt, Facebook, da gibt es natürlich auch noch andere, oder?
Das sind momentan die, die in diesem System jetzt hier vorhanden sind, aber ich gehe davon aus, dass über die Zeit weitere Provider hinzugefügt werden. Für mich als Dienst ist es dann natürlich auch wichtig, natürlich die Standardattribute wie Benutzername, Ortschaft, E-Mail-Adresse zu bekommen, aber auch vielleicht Attribute zu erhalten, die nicht mit dazugehören. Das heißt also, ich habe hier ein bestimmtes Set an Attributen schon hinzugefügt, erhalten, die der Basisdienst mitbringt, aber das Schema kann ich entsprechend auch erweitern. Ich kann hier vielleicht noch Attribute definieren, die ich unbedingt für meinen Dienst brauche, damit dieser vernünftig läuft, die dann auch angegeben werden müssen. In dem Fall hier My Test Attribute, was als String funktioniert. Und ja, die Description ist jetzt hier nicht ganz so sinnvoll, aber ich denke, du verstehst, wie einfach es dann dadurch wird, hier noch Attribute hinzuzufügen. Gut, dann habe ich noch verschiedene Policies, die ich definieren kann. Das heißt also, wie sieht so eine Policy aus, wenn ich letzten Endes mich anmelden möchte, sprich also ein Sign-up durchführe. Und da kann ich dann auch nochmal schauen, was für Attribute benötigt werden. Das heißt also, zwei Identity Provider sind angegeben. Ich könnte hier auch weitere angeben. Aber welche Attribute ich unbedingt brauche, die beim Erstellen des Accounts angegeben werden. Relativ einfach auszuwählen, wie ich das denn letzten Endes brauche. Und das ist natürlich nicht nur fürs Registrieren. Das kann ich natürlich auch fürs Anmelden letzten Endes nutzen. Das ist der Punkt, wo ich dann hinterher die Attribute von dem Dienst an meine Applikation weitergebe, die also mein Identity Provider benutzt, diese sogenannten Claims, dass ich letzten Endes auf diese Informationen dann auch entsprechend zugreifen kann. Mhm. Die anderen Punkte dann natürlich auch noch, die Policy zum Editieren meiner Informationen, die letzten Endes dahinter liegen und natürlich, um mein Passwort hier zurücksetzen zu können. So sieht es im neuen Portal aus. Ich kann aber natürlich auch über das alte Portal noch darauf zugreifen und hier sieht man dann auch, das Azure Active Directory unterscheidet sich an dieser Stelle erstmal nicht anders wie ein Azure Active Directory, was ich im Business-Kontext eher verwende. Wie sieht das aus der Benutzerperspektive aus? Dazu kann ich... Das hier ist eine Website, die funktional relativ einfach gehalten ist. Die hat ein paar Beispieldaten, vom Inhalt her nicht sehr hübsch. Was interessant ist, ist hier oben diese Leiste zur Anmeldung. Das heißt, ich kann mich jetzt hier einmal anmelden und kann mich entweder lokal anmelden oder aber via Facebook. Lokal bedeutet, weil wir das in der Sign-up-Policy gesehen haben, über die entsprechende E-Mail-Adresse. Aber natürlich mein Passwort, was hier in diesem Dienst entsprechend hinterlegt wurde. Das heißt also, wenn diese Authentifizierung entsprechend durchgeführt ist, bekomme ich hier oben dann auch einen Sign-out-Button, kann auch wieder mein Profil editieren, wenn ich es letzten Endes möchte. Was aber wichtiger ist, sind die Claims, das heißt so die Daten, die von dem Dienst an meinen aufrufenden Service entsprechend übergeben wurden. Und da sieht man drei Attribute, beziehungsweise vier Attribute, die ich angegeben habe, dass sie rüberkommen sollen. Das heißt also einerseits mein Name, dann mein Extension Attribute, das heißt also dieses Attribut, was ich unbedingt mit dazu haben wollte, was eigenständig genutzt werden sollte, und natürlich die E-Mail-Adresse. Last but not least, natürlich noch ein paar weitere Werte, die vom Dienst generiert werden, aber mein Display Name wird auch mit übergeben und entsprechend hier ausgegeben. Das heißt also, so habe ich relativ simpel die Möglichkeit, ein Azure Active Directory als Verzeichnisdienst zu nutzen und ihn in meinen Anwendungen meinen Kunden zur Verfügung zu stellen. Das war es eigentlich auch schon mit Azure Active Directory und den Neuerungen, die es letzten Endes dazu gibt. Was machen wir als nächstes?
Als nächstes kommen wir zu Modul 3 und da geht es vor allem um die Themen Mobile Device Management, Mobile Application Management mit Microsoft Intune und auch um das Thema Rights Management mit Azure Rights Management Services oder Azure RMS. Und da haben wir auch einige Neuerungen dabei, die wir dann im dritten Modul behandeln. Wir freuen uns, wenn Sie auch im dritten Modul wieder dabei sind. Bis gleich.